Ein formaler Hinweis vorneweg. Der nachfolgende Vortrag geht auf eine kirchengeschichtliche Seminararbeit zurück, die ich im Wintersemester 1980-81 an der Universität Tübingen schrieb. Sie trug den Titel Nikolaus Hermann, ein Mandat Jesu Christi an alle seine getreuen Christen. In dieser bislang unveröffentlichten Arbeit findet sich eine Fülle von Literaturhinweisen und Fußnoten, die das nachfolgend Ausgeführte begründen, aber hier aus Gründen der gesprochenen Sprache freilich weggelassen werden müssen. Wer Belege zu den nachfolgenden Aussagen sucht, kann gegen einen Unkostenbeitrag eine Kopie der schriftlichen Arbeit anfordern. Nun also zum Thema. Wer war Nikolaus Hermann? Vom Leben Nikolaus Hermanns ist wenig bekannt. Als wichtigste und beinahe einzige bisher entdeckte Quellen besitzen wir autobiografische Angaben, Vorreden und Widmungen in seinen Werken, einen an ihn gerichteten Brief von Martin Luther sowie eine Chronikeintragung im Anhang zur Sarepta über seinen Tod am 3.5.1561. Da Nikolaus Hermann in seinen Spätwerken um 1560 mehrmals als alt bezeichnet wird, ist er wahrscheinlich noch am Ende des 15. Jahrhunderts geboren. Der Geburtsort ist Altdorf bei Nürnberg. Nach seiner Jugendzeit, über die die Forschung nichts weiß, kam er als Organist, Kantor und Lateinschullehrer in die neu gegründete und aufblühende Bergwerkstatt Joachimsthal in Böhmen, und zwar frühestens 1516, der Gründung Joachimsthals, spätestens 1524. Hiervon liegt ein Brief Luthers an Hermann mit dem Rat vor, auf seinem Posten zu bleiben. Aus dem Brief Luthers und daraus, dass Hermann den ihm zuteil gewordenen Rat befolgte, geht zum einen hervor, dass er ein treuer Anhänger Luthers war, zum anderen wird deutlich, dass ihm große Schwierigkeiten in den Weg gelegt wurden, sei es durch den Rektor der Lateinschule Philipp Eberbach, sei es durch die schwankenden politischen und religiösen Verhältnisse. Eine Ursache für die Anfeindungen gegen ihn kann auch darin liegen, dass 1524 sein Mandat erschienen war, seine Flugschrift. Zwar zunächst anonym, doch dürfte der Verfasser zumindest am Ort bekannt gewesen sein. Hermanns Verehrung für den großen Humanisten Erasmus von Rotterdam kommt unter anderem dadurch zum Ausdruck, dass er 1526 dessen Schrift De Libero Arbitrio, vom freien Willen, ins Deutsche übersetzte. Im gleichen Jahr fasste Hermann seine pädagogischen Erfahrungen in dem Büchlein zusammen mit dem Titel Ein gestreng Urteil Gottes über die Kinder und ihre Eltern, welche Vater und Mutter nicht gehorsam sind, gezogen aus dem Alten und Neuen Testament. Einen großen Aufschwung erlebten das Luthertum und zugleich das Schulwesen in Joachimsthal vom Jahre 1532 an, als Hermanns künftiger Freund und Mitstreiter Johannes Mathesius, dieser lebte 1504 bis 1565, an den Ort kam. Mathesius, 1529 für die evangelische Lehre gewonnen, war 1532 bis 40 Schulrektor, 1542 bis 65 Prediger und Pfarrer in Joachimsthal, zwischendurch 1540 bis 42 als Student in Wittenberg Tischgenosse Luthers. Seine bedeutendsten Werke sind die Sarepta von 1562 und die 1566 erschienenen Historien von Luthers Leben, die erste eigentliche Lutherbiografie. Viele Predigten von Mathesius hat Hermann in Gedichtform gefasst und dann teilweise vertont. So erschienen 1560 Hermanns Sonntagsevangelia mit gereimten Predigtperikopen, aber auch frei erfundenen Liedern. 1562 erschien posthum die Historien von der Sintflut. Ferner übersetzte und erweiterte er Hermann Mathesius' lateinische Hochzeitsdichtung Oeconomia, vielleicht auch dessen Pastoralregeln Christophorus, und schrieb als letztes Werk die Haustafel, darin einem jeden angezeigt wird, wie er sich in seinem Stand verhalten soll, erschienen 1562 posthum. Die enge Zusammenarbeit mit Mathesius, die die gesamte Schaffensperiode des älteren Hermann prägte, kommt vollends dadurch zum Ausdruck, dass Mathesius seinerseits öfters Lieder von Hermann in seine Werke einstreute und zum Beispiel die Vorrede zu den Historien von der Sintflut schrieb. Aus einem Brief von Mathesius an Paul Eber vom 17.04.1559 geht hervor, dass Hermann zu diesem Zeitpunkt bereits pensioniert war und sich nun verstärkt dem Dichten und Komponieren widmete. Aus Werken Hermanns wissen wir, dass ihm im Alter die Gicht zu schaffen machte, ferner, dass er bei seinem kargen Ruhegehalt wirtschaftliche Not litt, aus der ihn die Unterstützung der württembergischen Kirche sowie der kaiserlichen Räte Florian Griesbeck von Griesbach und Christoph von Gendorf befreite. Die kurze Notiz im Anhang zur Sarepta über seinen Tod lautet: Niklas Hermann, ein guter Musikus, der viel gute Choräle und deutsche Lieder gemacht, ist dem Herrn entschlafen, den 3. Mai 1561. Hermanns größte Stärke liegt in seinen zunächst Kindern zugedachten Liedern. Diese zeichnen sich durch natürliche Volkstümlichkeit, innige Gottergebenheit und kindlich erfrischende Einfachheit aus. Nicht so sehr der in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts allgemein stark besungene Richtergott, sondern vielmehr die heilbringende Person Christi steht im Vordergrund, was man sich mit den bereits errungenen ersten Erfolgen des Luthertums in Deutschland erklären kann. Noch heute finden wir einige der beliebtesten Lieder Hermanns in evangelischen Gesangbüchern, so etwa »Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich«, »Erschienen ist der herrlich Tag«, »Die helle Sonn leucht jetzt herfür« und andere. Wie sieht nun das historische Umfeld zur Zeit Hermanns aus? Sumus omnes husite ignorantes, vide monstra queso, in quae venimus, sine duce et doctore bohemico. Diese Sätze aus dem Brief Luthers an Spalatin vom 14.02.1520 machen einerseits deutlich, welch einzigartige Vorarbeit seit Johannes Hus in Böhmen für die Reformation geleistet worden war. Andererseits betont Luther hier auch, dass er unabhängig von Hus zu seinen reformatorischen Erkenntnissen gelangt ist. In Böhmen traten von 1518 an Anhänger Luthers auf. Den größten Anklang fand die lutherische Lehre beim Adel, bei Priestern und Ordensleuten sowie in den freien Städten, und schon 1520 hatte sie sich so ausgebreitet, dass im April des Jahres eine utraquistische Ständeversammlung durchweg luthertreue Männer in das Konsistorium berief. Trotz vieler Rückschläge, unter anderem der Hinwendung vieler Utraquisten zum Katholizismus und dem Eindringen radikaler Schwärmer, trotz solcher Rückschläge konnte das Luthertum große Teile der Utraquisten und der Brüderunität integrieren und nahm an Anhängern so zu, dass sich gegen Ende des 16. Jahrhunderts die Mehrheit der böhmischen Bevölkerung zu ihm bekannte. Bedeutende Förderer des Luthertums waren die Grafen Schlick, die auch maßgeblich zur Gründung und zum Aufblühen der Bergwerkstatt Joachimsthal beitrugen. Im Blick auf die Entwicklung der Reformation in Joachimsthal bis 1524 verdienen zwei Personen Beachtung: Johann Wildnauer aus Eger, genannt Egranus, und Andreas Bodenstein von Karlstadt. Egranus, gestorben 1535, war 1517 bis 20 Prediger in Zwickau, 1521 bis 23 und 1533 in Joachimsthal, war zunächst Franziskaner, dann Anhänger Luthers, entfernte sich aber zunehmend von Luther, während seine Bewunderung für Erasmus von Rotterdam stets gleich blieb. Egranus sah Luthers Vorgehen als zu ungestüm an und wollte zwischen Katholizismus und Luthertum vermitteln, wurde aber von beiden Seiten als unverlässlich fallen gelassen. Dagegen war Karlstadt einer der Stürmer und Dränger der Reformationszeit. Er sandte 1520 bis 24 etliche, meist dort ansässigen Freunden gewidmete Flugschriften nach Joachimsthal, darunter mehrere, in denen er zu rücksichtsloser Umgestaltung des kirchlichen Lebens aufforderte. Sobald sich aber die anfangs wirren Verhältnisse in der neu gegründeten Bergwerkstadt zu festigen begannen, nahm Karlstadts Einfluss ständig ab. Allerdings hatten 1518, 1523 und 1524 Aufstände der Bergarbeiter stattgefunden, jedoch nicht aus religiösen Motiven, sondern wahrscheinlich wegen der Willkür der Bergbeamten. Zu diesen politischen Unruhen gesellte sich seit dem Weggang von Egranus ein rascher Wechsel der Prediger. Alle diese Ereignisse dürften auf Nikolaus Hermann und die Abfassung seines Mandats nicht ohne Einfluss geblieben sein. Diesem Mandat einer bedeutenden Flugschrift der Reformationszeit wenden wir uns nun zu. Zunächst zum Text. Inhalt und Intention seiner Flugschrift, ein Mandat Jesu Christi, fasste Nikolaus Hermann selbst im Argument einer kurzen Voranstellung des zugrunde liegenden Gegenstandes zusammen. Er schreibt in seiner altdeutschen Sprache: In dieser Epistel oder Mandat wird kürzlich angezeigt, aus was Ursache das christlich Volk so jämmerlich geirrt, den Glauben verloren hab und wie es wiederum dazu kommen möge. Daneben wird auch ein christlicher Krieg wider den Teufel und sein Hofgesinde mit christlichen Waffen auf kürzeste abgemalet und gelehret, allen schwachen Gewissen tröstlich und lieblich zu lesen. Zitat Ende. Das gesamte Mandat lässt sich folgendermaßen gliedern: A. Argument, B. Präskript, C. Hauptteil, D. Postskript. Der Hauptteil ist untergliedert in erstens der Verlust des Glaubens an Gottes Wort, 1.1 die Heilstat Jesu, 1.2 der Abfall der Menschen, 1.3 die Feinde des Wortes Gottes, 1.4 die Unbußfertigkeit der Menschen und der Zorn Gottes, 1.5 Aufforderung zur Umkehr und Zusage des Erbarmens Gottes. Und zweitens die Zurückeroberung des Wortes Gottes im christlichen Krieg. 2.1 das Vertrauen allein auf Gottes Macht. 2.2 die geistliche Waffenrüstung. Und drittens Zusammenfassung und Ausblick. 3.1 erneute Aufforderung zur Umkehr und Zusage des Erbarmens Gottes. 3.2 Ausblick auf die Wiederkunft Christi und das Endgericht. Nun zur Form des Mandats, Sprache und Stil. Das gesamte Mandat ist sehr reich an Bezugnahmen auf die Bibel, weitgehend sogar an fließend in den Text eingebauten biblischen Zitaten und erhält dadurch einen ernsten und feierlichen Charakter. Die Sprache selbst entspricht großenteils ihrem biblischen Vorbild, aber auch germanischen und mittelalterlichen Traditionen. Auffällig sind die kraftvolle, sehr bildhafte und veranschaulichende Prosa sowie das logische und grammatische Ineinanderfließen der Sätze. Der Musiker und Dichter Hermann lässt sich an der weithin feststellbaren rhythmischen Gliederung, es finden sich Sprechtakte von wechselnder Länge, erkennen. Alle diese Eigentümlichkeiten sowie die Wahl der jedem verständlichen deutschen Sprache, die Aufzählungen, die einprägsamen Wiederholungen der zentralen Aussagen, oft mittels variierender Bilder oder Wendungen, und schließlich der Gebrauch des damals weit bekannten Bildes von der christlichen Ritterschaft, alles das sicherte dem Mandat große Volkstümlichkeit, Beliebtheit, Würde und sogar die Möglichkeit eines klaren, klangvollen mündlichen Vortrags. Wenn es auch an vom Volk durchaus gern gehörter Polemik nicht fehlt, so hält sich diese doch im Rahmen eines dem fiktiven Sprecher Christus angemessenen Stiles, der gerechten Zorn und gnädiges Erbarmen in christlich verantwortbaren, biblisch begründeten Ausdrucksformen souverän zu vereinigen weiß. Um seinen Anliegen besondere Autorität und Originalität zu verleihen, knüpfte Hermann mit dem Mandat an die damals geläufig bekannten Formen des Himmelsbriefes und des Mandats sowie an die Form des neutestamentlichen Briefes an. Der Himmelsbrief, ein vom Himmel gefallener oder gesandter Brief, der unter wunderbaren Umständen auf der Erde erschien, findet sich bei allen Völkern, die zu der kulturellen Höhe der Schreibkunst aufgestiegen sind und die Gottheit menschenähnlich vorstellen. So schreibt Lösche in seinem Buch Ein Höllenbrief Luthers aus dem Jahre 1917. Zu den im christlichen Raum seit Ende des 6. Jahrhunderts bekannt gewordenen Himmelsbriefen, die meist wirkliche göttliche Verfasserschaft für sich beanspruchen und untereinander weitgehend einheitliche formale und inhaltliche Charakteristika aufweisen, steht das Mandat nur insofern in einer gewissen Nähe, als es Jesus Christus in den Mund gelegt ist. Dagegen bestehen keinerlei inhaltlichen Übereinstimmungen, sei es in Bezug auf Darstellung der Offenbarwerdung des Himmelsbriefes auf Erden, sei es in Bezug auf Sonntagsheiligung, Verfluchung des Verächters des Briefes und anderes mehr. Die Weglassung dieser sonst üblichen Themen sowie die Nennung des menschlichen Verfassers Nikolaus Hermann von der 4. Auflage an machen deutlich, dass es Hermann um nichts weiter als die Inanspruchnahme einer literarischen Form ging. Auch die Form des Mandats sollte nur an Bekanntes erinnern, nämlich an Dienstanweisungen eines Befehlshabers, speziell des Kaisers, an seine Untertanen und damit das Bild vom König Christus und seinen Getreuen unterstreichen. Nicht nur im Blick auf den Inhalt, sondern auch auf die Form besteht jedoch eine innigere Verwandtschaft zu vielen neutestamentlichen Briefen. Dies kommt an folgenden Gemeinsamkeiten besonders deutlich zum Ausdruck: am Aufbau des Präskripts mit Superscriptio, Adscriptio und Salutatio, an der zum Teil wörtlichen Übernahme von im Neuen Testament oft gebrauchten Formeln sowie am Wechsel zwischen Bezugnahme auf die Situation der Adressaten und Reaktion des Absenders zwischen ihr und ich. Mit der äußeren, biblisch orientierten Form gelang es Hermann, eine Grundintention seines Mandats, nämlich die Rückkehr zum reinen Wort Gottes in der Heiligen Schrift, auch äußerlich sichtbar vorzuzeichnen. Nun zur Auswertung des Mandats. Betrachten wir zunächst seine Tendenz. Wie schon im Argument zum Ausdruck kommt, halten sich Information und Agitation im Mandat die Waage. Herrscht im ersten Teil die Information über die kirchliche Situation, ihre Entstehung und Gottes gnädiges Erbarmen vor, so enthält der zweite Teil vor allem Agitation im Sinne von Inbewegungssetzung. Die getreuen Christen werden aufgefordert, dem Kriegsruf Jesu Folge zu leisten. Allerdings lassen sich die beiden Teile nicht völlig gegeneinander abgrenzen. Durch mehrere polemische Formulierungen, insbesondere bei der Nennung der Feinde des Glaubens, wird schon im ersten Teil die gefühlsmäßige Grundlage für die Agitation des zweiten Teils geschaffen. Umgekehrt finden sich auch im zweiten Teil informierende Stellen, insbesondere in Form fortlaufender Bezugnahmen auf die Heilige Schrift. Ja, die gesamte Darstellung des christlichen Krieges ist eine Auslegung von Epheser 6, Verse 10 folgende und beruht damit letztlich auf biblischer Information. Das Mandat bringt eine zeitkritische Diagnose. Es nennt zunächst die Urheber der Missstände. Hierzu einige Zitate im Originalton von Hermann. Ich besorget aber wohl, dass diese Burg, der Glaub, merkliche Anstöße von dem Teufel, eurem Feinde, erdulden wird. Euer Feind, reißende Wolf mit Schafpelzen, auswendig bekleidet, das ist geistliche, fromme und werkheilige Leute, Pharisäer, Heuchler, Schriftgelehrte, Päpst, Kardinäl, Bischof, Offizial, Tumperren, Dechant, Abt, Mönch, Pfaffen, Verführer. Durch eure Unachtsamkeit und Nachlässung meiner Gebot die stärkste Fest vor dem Teufel durch sein Heer des geistlosen Haufens eingenommen. Ihr habt angenommen die Lügen und nicht wiederkehrt. Und so weiter. Als Urheber der angeprangerten Missstände nennt das Mandat also A. den Teufel, der mit List, Anschlägen und Behendigkeit das Schloss des Glaubens zu erobern sucht, sich selbst jedoch im Verborgenen hält. B. den päpstlichen Abgott Baal zu Rom, mitsamt seinem Klerus, den antichristlichen Buben, die durch Unterdrückung, Irreführung und Verdummung das Volk vom wahren Wort Gottes und Evangelium fernhalten und dadurch willkommene Werkzeuge des Teufels sind. Und C. schließlich das Volk selbst, das sich durch Untreue gegenüber Gott, Nachlässigkeit im Halten göttlicher Gebote, Unbußfertigkeit und Selbstüberheblichkeit unter die Macht des Teufels stellt und vor Gott schuldig wird. Ein weiteres Zitat hierzu: Nu aber ihr keine Ausrede oder Entschuldigung habt vorzuwenden, dieser Untreu und vergessen Eides euch zu verantworten, da ergrimmet ich und verhing, dass eure Feind mit Gewalt das Land einnahmen und endlich mit falscher Menschenlehr ganz und gar von mir abwandten auf den Abgott Baal zu Rom und lehreten euch Opfern fremden Göttern. Zitat Ende. Dieser Satz soll in Analogie zur alttestamentlichen Gerichtsprophetie zeigen, dass dem Gericht Gottes menschliche Schuld vorausgeht. Das Gericht als Antwort auf die Schuld offenbart sich oft zunächst in Form von Zorn, wobei die Auslieferung des Volks an die Feinde und Missstände bereits die Strafe darstellt. Unvergleichlich stärker und mächtiger ist jedoch Gottes Erbarmen, das er dem Umkehrenden erzeigt. Ferner werden in diesem Satz in konzentrierter Form die Missstände der vorreformatorischen Zeit selbst charakterisiert: Unterdrückung, also Gewalt, Irreführung, falscher Menschenlehr und Opfern fremden Göttern. Darauf sei in den folgenden Abschnitten näher eingegangen. Zunächst zur Unterdrückung. Dazu zwei Zitate. Dass eure Feind mit Gewalt das Land einnahmen, euch fingen, hingen, schänden, schleiften, brannten und alles Mutwillens an euch begingen. Und? Meint Freunde und Mitrichter haben von ihrem zukünftigen Geiz, Betrug, Hantierung, Gleisnerei gepredigt und geschrieben und die antichristischen Buben abgemalt. Zitat Ende. Die mit der sakramentalen Betrachtung der Priesterweihe verbundene Vorstellung vom Charakter indelebilis sicherte dem Klerus, besonders vom 12. Jahrhundert an, Privilegien gegenüber den Laien, vor allem die Freiheit vom weltlichen Gericht und von Steuern und Lasten. Damit waren ein erheblicher Teil der Einwohnerschaft und beträchtliche Vermögenswerte aus der Stadtgemeinschaft ausgegrenzt, lastenfrei, und dabei genossen die Geistlichen doch alle Wohltaten der Stadt. Aber nicht genug damit, dass Kurie und Klerus die Lasten der anderen nicht mittrugen, sie legten dem Volk drückende Ablässe auf und setzten Interdikt und Bann beim Eintreiben von Geldern ein. Aus der Geldhäufung wiederum erwuchsen Pfründenkumulation und häufige Absenzen. Solche Missstände dürfte Hermann vor Augen gehabt haben, als er von Geiz, Hantierung, Gleisnerei der Kleriker schrieb. Zugleich nannte er diese die antichristischen Buben mit dem Abgott Baal zu Rom an ihrer Spitze. Der Antichrist, hier als Jahwe-Feind Baal vorgestellt, wurde insbesondere bei Huss und dann in der Reformationszeit in der Institution des Papsttums repräsentiert gesehen. Luther nannte als wichtigste Beweise hierfür die Lügen und Unrechtstaten des Papsttums in der Geschichte, die Auslöschung des Evangeliums in der Kanonistik, die Bevormundung der Exegese und Theologie durch den Anspruch Magistra Fidei zu sein, sowie die Herkunft des Papsttums. Es kommt vom Teufel, weil es nicht von der Kirche, die Christus durch seinen Heiligen Geist regiert, noch weltlicher Obrigkeit kommt. So Martin Luther. Wie reißende Wölfe mit Schafpelzen hatten die antichristischen Buben, das heißt Spitzbuben, Betrüger, das geistliche Geschwärme mit Gewalt und dem Feuer offen päpstlichen Gesetzes das Land eingenommen. An dreierlei könnte Hermann mit dieser Feststellung gedacht haben. A. An die finanzielle Ausplünderung sowie geistliche Verdummung und Irreführung des Volkes durch den Klerus. B. An die Schwäche und Duldsamkeit des Volkes gegenüber diesen seinen Feinden. Und C. An die Misshandlung derer, die das Schloss des Glaubens zu verteidigen suchten. Zu C ist anzumerken, dass es in der bewegten Geschichte Böhmens öfters Ketzerverbrennungen, man denke an Hus, Verfolgungen und Religionskriege gegeben hat. Nun zur Irreführung, ein Zitat. Ich ließ euch mit Menschen leer sättigen, und mein Wort wird euch vorenthalten. Zitat Ende. Wandte sich Hermann entschieden gegen die Missstände im klerikalen System, so übersah er doch nicht ihre enge Verflochtenheit mit der Verwässerung und Vorenthaltung des reinen Gotteswortes in der Theologie. Seit dem 13. Jahrhundert war mit dem Bekanntwerden des vollständigen Aristoteles an die scholastische Theologie ein System der Weltanschauung herangetragen worden, das unabhängig von christlichen Gedanken entstanden war. Die Folge der eingetretenen Ausgleichungsversuche war die Entstehung einer Gott-Welt-Philosophie. Dabei entsprach es dem beherrschenden Autoritätsbedürfnis, dass Aristoteles ebenso wie das Dogma als eine unwandelbare Autorität betrachtet wurde. Luther lehnte die aristotelisch bestimmte Theologie scharf ab. Er schrieb in WA 39,1, Seite 229, Cum vocabula physica in theologiam translata sunt, facta est inde scholastica quaedam theologia, idiomoneo ut ab hac confusione vobis summo studio caveatis. Zitat Ende. Ferner wandte er sich gegen eine Überbewertung des kirchlichen Dogmas und der Kirchenväter, die zum Teil neben und über die Autorität der Heiligen Schrift gestellt worden waren. Er sagte, es sollten aller heiligen Väter nur ein Zeitlang gelesen werden, dadurch in die Schrift kommen. Zitat Ende. Alles aber, was vom wahren Wort Gottes in der Heiligen Schrift wegführt, ist falscher Menschenlehr und damit Irreführung. Dies stellt Hermann im Mandat deutlich heraus. Nun zum Vorwurf der Verdummung oder des Götzendienstes. Zwei Zitate aus Hermanns Mandat. Eure Feind lehreten euch Opfern fremden Göttern. Und ihr liefert von Rom bis zu St. Jakob, von St. Jakob bis gen Aach, von Grimmetal zur Eich, zu der Ficht, zum Apfelbaum, zum Birnbaum. Noch dennoch findet ihr euren Seelen kein Speise, noch dennoch saget man euch mein Wort nicht. Zitat Ende. Im 15. Jahrhundert hatte die kirchliche katholische Volksfrömmigkeit mitsamt ihren Ausartungen eine ungeheure Intensität erfahren. Neben Werkdienst und Hexenwahn waren vor allem Wallfahrten, Heiligen- und Reliquienverehrung sowie der damit verbundene Wunderglaube zur Hochblüte gelangt. Dabei hatte es sich trotz der auf dem zweiten Nizänischen Konzil 787 festgelegten Unterscheidung zwischen Latria, also Anbetung, die allein Gott zusteht, und Dulia, also Verehrung der Heiligen, nicht vermeiden lassen, dass namentlich im Spätmittelalter die Heiligen häufig über ihre Mittlerrolle hinaus als unmittelbare Spender der durch sie erflehten Hilfe betrachtet wurden, dass es sich bei der heiligen Verehrung in der Praxis des naiven Volkes, also in der Volksfrömmigkeit, doch phänomenologisch um polytheistischen Kultus handelte, also um Vielgötterei. Offenbar wurden diese Tendenzen vom Klerus noch unterstützt und zu Machterweiterung und Ablassgeschäften missbraucht. Zudem dürfte um 1500 auch ein großer Teil der Kleriker zu den Ungebildeten gezählt haben. Wo Wunder und Aberglaube herrschten, blieb man für das wahre Wort Gottes blind und erkannte nicht, dass Jesus Christus nach dem Zeugnis der Bibel der einzige Mittler und Fürsprecher bei Gott ist. Luther lehnte Wallfahrten nicht grundsätzlich ab, warnte aber davor, dass die einfältigen Menschen dadurch verführt werden in einem falschen Wahn und Unverstand göttlicher Gebot. Dann sie meinen, dass solch Wallen sei ein köstlich gut Werk, das doch nicht wahr ist. So in WA 6, Seite 437, Weimarer Ausgabe. Wallfahrten können den großen Hunger nach Gottes Wort nicht stillen und bringen den Seelen keine Speise. Die Dummheit und Blindheit des Volkes bezüglich dieser Tatsache stellte Hermann als sehr fortgeschritten dar, indem er das unstete Laufen von einem Wallfahrtsort zum anderen in einer mit ironischen Zweideutigkeiten gewürzten Aufzählung aufzeigte. Mitten unter die Namen der Wallfahrtsorte mischte er die Ausdrücke Ficht, also Fichte, analog zu Eich, was an das Sprichwort einen hinter die Fichte führen, also betrügen, erinnert, und Apfelbaum, analog zu Birnbaum, eine Anspielung auf das Sprichwort Äpfel und Birnen, das heißt ein Wechsel, der wenig ändert. Einige Bemerkungen zu den Wallfahrtsorten. Der meistbesuchte Wallfahrtsort war und ist Rom. Hauptanziehungspunkte sind neben einer Vielzahl von Reliquien, Kunstschätzen und Baudenkmälern die Gräber der christlichen Märtyrer, darunter vor allem die angeblichen Gräber der Apostelfürsten Petrus und Paulus. Mit dem Besuch der 7 Hauptkirchen war die Gewinnung des Ablasses verbunden. Nächst Rom und Jerusalem gehörte Santiago de Compostela, St. Jakob, im spanischen Galizien vom 12. bis 15. Jahrhundert zu den angesehensten Wallfahrtsorten, auch heute noch hoch begehrt. Nach spanischer Überlieferung soll Bischof Theodomir von Iria Anfang des 9. Jahrhunderts den Leib des heiligen Jakobus den Älteren wunderbar aufgefunden haben und König Alfons II. Der Keusche habe um 829 über dem Grabe des Heiligen Kirche und Kloster erbaut. Im frühen Mittelalter jährlich, seit Mitte des 14. Jahrhunderts alle 7 Jahre, fanden Pilgerfahrten nach Aachen, also nach Aach, statt, wo angeblich von Karl dem Großen gestiftete Reliquien gezeigt wurden, darunter Gewand der Jungfrau Maria, Windeln und blutgetränktes Lendentuch Jesu, Leichentuch Johannes des Täufers und ähnliches. Gegen das in Aachen eingeführte Jubeljahr und insbesondere die damit verbundene Geldmacherei sprach sich Luther in seinen Tischreden aus, indem er sagte: Danach schuben sie das Jubeljahr in Deutschland zu Aach, da schneiet es Geld. Zitat Ende. Die Orte Grimmental, Eicha bei Leipzig und Birnbaum bei Leipzig verdankten den Bau ihrer Wallfahrtskirchen sagenhaften Erscheinungen oder Wundertaten der Gottesmutter Maria. Luther hat diese Orte mehrmals in seinen Werken erwähnt, was darauf schließen lässt, dass auch sie im 16. Jahrhundert bedeutende Anziehungskraft besessen haben. Soweit ein Exkurs zu den Wallfahrtsorten. Welches Programm verkündet Nikolaus Hermann in seinem Mandat Jesu Christi? Hermann setzte gegen die Unterdrückung die Erneuerung des Klerus, gegen die Irreführung die Priorität des Wortes Gottes und der Heiligen Schrift, gegen die Verdummung und den Götzendienst den Glauben an Christus als einzigen Herrn und Heilsgrund und gegen die Untreue, Selbstüberheblichkeit und Gefährdung des Volkes die Umkehr und den Eintritt in den christlichen Krieg. Zunächst zur Militia Christiana, zur geistlichen Ritterschaft im christlichen Krieg. Dazu 2 Zitate von Hermann. Ihr wisst auch wohl, wie ihr euch mit Eidesgelübde gegen mir in der Taufe verpflichtet und als eurem Erbherrn gehuldet und geschworen habt. Und ich gedenk meinen Feinden gewaltiglich das verlorene Schloss, wiederum euch zugut Heil und Seligkeit einzunehmen. Der Halben sammlet euch, mein allerliebsten Getreuen, und eilet zu dem Fähnlein, lauft nach dem Klang und Gedröhn der Heerpauken. Zitat Ende. Die Militia Christiana oder Spiritualis oder Dei ist eine metaphorische Übertragung des Kriegsdienstes auf das menschliche Leben, die christliche und germanische Elemente enthält. Schon in der alten Kirche stellte man den Dienst für Christus dem Kriegsdienst für den Kaiser gegenüber, und nach Tertullian ist das Sakrament der Fahneneid, den der Christ seinem Herrn schwört. Bei der Missionierung der Germanen knüpfte man an deren Vorstellungen von der Gefolgschaftstreue und vom Heldentum an. So erscheint Christus im Heliand, ca. 920 entstanden, als der leuchtende Held, der im Bund mit seinen getreuen Degen im Kampf gegen Sünde, Hölle und böse Geister steht. Aus dem germanischen Gefolgschaftswesen ging im Mittelalter der Ritterstand hervor. Zu seinen Idealen zählte es, Miles Christianis zu sein, womit die alten Kriegertugenden in besonders veredelter Form zum Durchbruch gekommen waren. Das Verhältnis zu Gott beruht auf Freundschaft. Er ist wie einst einer der heidnischen Götter in heidnischer Zeit, der Fuldrui seines Ritters. Auch vor und zu Beginn der Reformationszeit war das Bild von der Militia Christiana noch geläufig. Erasmus von Rotterdam gebrauchte es in seinem Enchiridion, erschienen 1503, als Grundlage einer Kampfesethik gegen die Bedrohungen und Laster des Menschen. Gemäß seinem humanistischen Geist stützte er sich dabei nicht nur auf die Bibel, vor allem Epheser 6, 10 folgende, sondern auch auf philosophische Gedankengänge, wobei er allerdings heidnische und christliche Sittenlehre klar auseinanderhielt. Als Waffen nannte Erasmus in erster Linie Gebet und Wissen. Sein Hauptanliegen war, den Leser zu einem edlen Menschen zu erziehen. Demgegenüber lautete für seinen Schüler Huldreich Zwingli, der das Bild vom Hauptmann Christus erstmals 1522 in der Predigt von der Magd Maria verwendete, die Hauptfrage: Wie kommt die Herrschaft Christi in unserem Leben zur Geltung und Entfaltung? Zwingli verband mit der Vorstellung vom Hauptmann und seinem Gefolge vor allem die Bereitschaft des Christen zur Nachfolge, zum Bekenntnis, zur Treue, ja, zum Martyrium. Infolge der Anwesenheit des Erasmus-Anhängers Egranus in Joachimsthal erscheint es wahrscheinlich, dass Hermann neben der alten Tradition vom Miles Christianus zumindest auch das Enchiridion von Erasmus kannte. Im Enchiridion, wie später unter anderem auch bei Zwingli und in Eberlin von Günzburgs 1521 erschienenem 13. Bundsgenoss, findet sich insbesondere die germanisch beeinflusste Betrachtung der Taufe als Treue- und Gefolgschaftsschwur schon vorgebildet. Mit der Übernahme dieses Taufverständnisses in sein Mandat entfernte sich Hermann von der Auffassung Luthers, der vor allem die seligmachende und sündenvergebende Wirkung der Taufe betonte. Es gibt allerdings in der Adelsschrift Luthers einen kurzen Hinweis auf die Taufe als Schwur, WA 6, Seite 410. Die Sündenvergebung in der Taufe aber hat keine zwingende Verpflichtung, das wäre Werkgerechtigkeit, sondern freiwillige Verpflichtung gegenüber Jesus aus Dankbarkeit zur Folge, laut Hermann. In seinen übrigen Programmpunkten hingegen wies Hermann eine größere Nähe zu Luther auf. So in den vier Sola. Zunächst Solus Christus, das heißt allein Christus. Hierzu wiederum zwei Zitate aus Hermanns Mandat. Wo sind eure Götter, welche ihr euch gemacht habt? Und in meiner Hand alleine steht die Kraft und Macht. So ist dieser Streit auch mein und nicht euer. Zitat Ende. Unter deutlichem Ausschluss aller anderen Heilsvermittler sowie des menschlichen Strebens nach Selbsterlösung betonte Hermann die Einzigartigkeit Jesu Christi als Erlöser, als siegbringender Heerführer und König. Da im Solus Christus das Solus Deus, also Gott allein, impliziert ist, konnte Hermann als Beleg hierfür nicht nur christologische Stellen zum Tod, Teufel, Hell überwindenden Amt Christi vorbringen, sondern auch beispielhafte Ereignisse, die den allein von Gott abhängigen Geschichtsverlauf im Alten Testament deutlich machen. Damit befindet sich Hermann auf gut lutherischem Boden. Das nächste ist sola gratia, allein aus Gnaden. Hierzu ein Zitat. Kauft ohne Silber oder irgendeinerlei der Wechselung lauter umsonst Wein und Milch, das ist meine Barmherzigkeit, Gnad und Gerechtigkeit, will ich sie doch auch umsonst geben. Ihr dürft mir nichts dagegen tun, allein kommt nur, kommt, ich will sie euch schenken, nehmt's nur an. Zitat Ende. Christus, der als einziger den Hunger nach dem Wort stillen und Erlösung erwirken kann, tut dies allein aus seiner Freiheit heraus. Gnade ist freie Herablassung, in der Gott allein der majestätisch Gewährende und in keiner Weise der Abhängige und Bedürftige ist. In diesem Sinne lehnte Hermann an dieser Stelle in Übereinstimmung mit Luther und im Unterschied zu Erasmus jedes Verdienstdenken des Menschen vor Gott nicht nur ab, sondern verbot es sogar. Hier lässt sich unschwer ein Widerspruch zur Grundtendenz des Mandats erkennen, worin großer Wert auf die eidmäßige Verpflichtung des Christen gegenüber Gott in der Taufe, also auf Gegenleistungen, gelegt wird. Als Erklärung für diesen Widerspruch kann man nennen, dass Hermann von beiden, von Erasmus und Luther beeinflusst war und bewusst oder unbewusst ihre Vorstellungen vermischte. Es ist auch möglich, dass Hermann das Bild von der eidmäßigen Verpflichtung nur verwendete, weil im Volk diese Vorstellung noch einen hohen Bekanntheitsgrad besaß. Aber das wäre ein dem christlichen Wahrheitsstreben Hermanns ungeziemender Opportunismus gewesen und ist somit weniger wahrscheinlich. Und nun sola fide, allein durch den Glauben. Zitat: Dass ihr sie, eure Feinde, ohne Eisen und Schwerter und allen Kriegszeug überwinden sollt, allein durch euren Glauben und Gebet, so ihr zu mir haben werdet. Zitat Ende. Das einzige der Gnade entsprechende Verhalten des Menschen ist der Glaube. Hermann wollte im Mandat nun nicht die Rechtfertigung sola fide darstellen, sondern die überwindende und feindabwehrende Kraft des Glaubens. Auch hierbei besitzt das sola fide Geltung, und zwar in Bezug auf die Ausklammerung aller Formen menschlicher Gewalt, menschlicher Waffen und somit menschlicher Werke beim Kampf der Christen gegen die Feinde. Allein im Glauben an Christus, der vom Himmel herab die Stärke und Überwindung gibt und in der Anrufung seines Namens im Gebet, das allein des Glaubens Werk ist, findet die Christenheit Erbarmen bei Gott und erfährt endgültig bei Christi Wiederkunft Befreiung von den Feinden. Mag in Hermann die unliebsame Erinnerung an die Joachimsthaler Bergarbeiteraufstände lebendig gewesen sein? Mag er an die 1514 blutig gescheiterte Bauernrevolte des armen Konrad gedacht haben? Die Absage an die Gewalt im Mandat entsprang seiner Kenntnis der Unzulänglichkeit und Grausamkeit menschlicher Maßnahmen sowie dem festen Glauben an das allein glaubwürdige Wort Gottes. Und nun solo verbo, allein durch das Wort. Hierzu eine ganze Reihe von Zitaten aus Hermanns Mandat. Dennoch saget man euch mein Wort nicht, durch welches ihr der Sünden hättet mögen loswerden und den rechten Weg zum Himmel lernen. Ferner, ich will euch Hirten geben nach meinem Gefallen, die sollen euch weiden mit meiner Kunst und Lehr und mein Wort vorsagen, dass ihr euch bekehret und lebet. Weiter. Nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, mit welchem ihr könnt schlagen und wegtreiben alle, so euch in diesem Kampfe entgegen sein. Weiter. Mein Wort ist ein Richter der Gedanken und Sinnen des Herzens. Weiter. Durch dies mein Wort sind geschaffen Himmel und Erden. Ferner. Wo aber einer würde euch ein ander Schwert zeigen, menschenleer, den nehmt nicht an. Der Halben hütet euch, dass ihr nicht etwas davon oder dazu tut. Und schließlich, ihr müsst euch aber vielmal mit diesem Schwert üben, das ist fleißig in der Schrift forschen und meinen Willen lernen kennen. Zitate Ende. In Abgrenzung gegen alle Menschenlehr betonte Hermann die alleinige Bedeutung des Wortes Gottes, sowohl bei der Schöpfung der Welt und Lenkung der Geschichte, als auch bei der Versöhnung des in Sünde und Tod gefallenen Menschen mit Gott. Dieses Wort, das nur im Glauben recht begriffen werden kann und im Neuen Testament gewöhnlich als Synonym von Evangelium erscheint, war vor dem Teufel durch sein Heer des geistlosen Haufens eingenommen, das heißt missachtet, verfälscht und dem Volke vorenthalten worden. Aus diesem Grunde sprach sich Hermann für größere Wachsamkeit aller Christen bei der Verteidigung des Evangeliums sowie für eine Neubesetzung der geistlichen Ämter mit evangeliumstreuen Hirten aus, nicht ohne die Diener und Propheten zu erwähnen, die bei 5 Jahren lang bereits reformatorische Vorarbeit geleistet hatten. Aber das Wort Gottes galt Hermann nicht nur als heiß umkämpftes Schloss, sondern auch, sobald es sich die getreuen Christen erst einmal zu eigen gemacht haben, als unüberwindliche Waffe, als Schwert im Kampf gegen die Weltregenten der Finsternis. Konkret greifbar ist das Wort allein in der Heiligen Schrift. Deshalb rief Hermann jeden zum Erwerb und Studium der Bibel auf. Sola Scriptura. Auch ob es die Not erfordert, dass er sollt den Rock verkaufen. Ein Hinweis auf die damals noch teuren Bibeldrucke. In Einklang mit Luther stellte Hermann die unbedingte Autorität des in der Heiligen Schrift niedergelegten Wortes Gottes als Richter der Gedanken und Sinne des Herzens, also sowohl des persönlichen Trachtens wie auch der Kirchenvätertradition und Konzilsbeschlüsse deutlich heraus. Schon 1520 hatte Luther geschrieben: Sint ergo Christianorum prima principia non nisi verba divina, omnium autem hominum verba conclusionis hinc educte et ursus illuc reducende et probande. Weimarer Ausgabe, Band 7, Seite 98. Allen denen, die im weltweiten Kampf gegen die Mächte der Finsternis wie auch im persönlichen Leben ihre alleinige Richtschnur im Wort Gottes suchen und gläubigen Herzens den Willen Gottes kennenlernen wollen, ist im Mandat wie auch in der diesem zugrunde gelegten Heiligen Schrift von Christus die wunderbare Verheißung gegeben, dass sie nicht meine Knechte, sondern meine lieben Freunde, Brüder, Mütter und Schwestern genannt werden. Soweit ein Blick in dieses Mandat, eine Flugschrift der Reformationszeit. Welche Wirkungsgeschichte hat dieses Mandat Jesu Christi in den darauffolgenden Jahren und Jahrhunderten genommen? Nun, die Bibliographie, die Lösche seiner Mandatausgabe voranstellte, weist 22 allein bis 1909 bekannt gewordene Ausgaben der Flugschrift auf, und zwar deutsche, böhmische, niedersächsische und slawische Fassungen, zuzüglich einer dänischen Fassung. Gleich 1524-25 erschien das Mandat in 8 Auflagen. Es wurde zunächst anonym, dann einmal mit den Initialen Martin Luthers in Wittenberg gedruckt und daraufhin von der 4. Auflage an unter Nennung des Verfassers sowie unter Aufnahme einer kurzen Inhaltsangabe in den Titel herausgegeben. Dabei macht zum Beispiel die Tatsache, dass man das Mandat Luther zuweisen wollte, deutlich, dass nicht die Ursprünglichkeit in Gedanken oder Form, sondern wohl die Schlichtheit, die Herzlichkeit des dringenden Heliandzurufes ihm seine Popularität und Brauchbarkeit im Kampf der reformatorischen Frühzeit sicherten. Mehrere Auflagen erlebte das Mandat erst wieder in den Jahren 1546-47 anlässlich des Schmalkaldischen Krieges und 1556 nach dem Augsburger Religionsfrieden, was beweist, dass man sich von ihm eine gleichbleibend starke Wirkung erhoffte. Um ihm auch äußerlich den Anstrich von Aktualität und Autorität zu verleihen, ließ man den Verfassernamen weg, aktualisierte die Zeitdifferenz zum Beginn der Reformationszeit in Böhmen und titulierte es als neues Mandat Jesu Christi oder Neujahrsschreiben. Böhmische Ausgaben von 1590, 98, 1600 und 1602 wurden zur Bekämpfung des im Laufe der Gegenreformation durch König Rudolf II. Vollzogenen Kurswechsels zum Katholizismus eingesetzt, insbesondere als Antwort auf die Besetzung höchster Ämter mit Katholiken um die Jahrhundertwende sowie das 1602 gegen die Brüderunität erlassene königliche Mandat. Wenn man auch die Wirkungen einer einzelnen Flugschrift nie direkt ermessen kann, so spielte doch die Ausgabe von 1602 nachweislich eine Rolle in diesen Wirren. Eine letzte Verwendung als Kampfschrift gegen Papisten, Jesuiten, Calvinisten fand das Mandat im Jahre 1613, wobei es wegen seiner doch weitgehend mit Luther übereinstimmenden Programmpunkte auch zur Abwehr der letzteren, der Calvinisten damals geeignet schien. Nun zur Beurteilung und zum aktuellen Bezug. Vieles am Mandat ist zeitgebunden und sowohl von der Hörerwartung der damaligen Leser wie von der kämpferischen Heftigkeit der reformatorischen Anfangsjahre geprägt. So würde man heute, nachdem das Zeitalter der Aufklärung über die Geschichte dahingebraust ist, nur zögernd zur Form des Himmelsbriefs greifen, um darin Sachverhalte in ernstem Stil unter das Volk zu bringen. Dagegen erscheinen gelegentlich noch Himmelsbriefe mit deutlich satirischer Färbung zur Unterhaltung und zum Nachdenklichstimmen. Man würde sich spätestens seit dem Missbrauch von Tradition und Sprache durch den Nationalsozialismus beim Gebrauch germanisch gefärbter und beeinflusster Bilder und militärisch assoziierbarer Ausdrücke zurückhaltender zeigen, auch wenn letztere teilweise biblisch begründbar sind. Und man wird, wenigstens in den meisten protestantischen Kreisen, trotz einer zum Teil sogar verschlimmerten Lage, nicht so schnell das in seiner ausgeprägten Form in einer Kampfsituation entstandene Feindbild vom Papst Antichrist und seinen Buben übernehmen, sondern versuchen, auch mit Nicht-Evangelischen das Gespräch zu pflegen. Dabei kann allerdings nach evangelischer Auffassung als einzige Autorität und Richterin die Heilige Schrift fungieren. Demgegenüber besitzt die Forderung des Mandats, bei Auseinandersetzungen allein auf Gottes Kraft zu vertrauen und mit geistlichen Waffen zu kämpfen, gleichbleibende Aktualität. Zum Beispiel, wenn man an die gegenwärtigen Versuche mancher Befreiungsbewegungen denkt, sich oft unter Berufung auf christliche Motive mit Gewalt von ihren Unterdrückern zu befreien. Das größte Verdienst Nikolaus Hermanns als Mandatverfasser und auch als Liedschöpfer darf jedoch darin gesehen werden, dass er in großer Bibeltreue den Blick seines umfangreichen Leserkreises wieder ganz auf das reine, uneingeschränkte Gotteswort und die allein selig machende Kraft des Glaubens zu richten verstand, dass er das Gott gegenüber nachlässig und dem Klerus gegenüber passiv gewordene Laienvolk wachzurütteln versuchte. Im Einklang mit den Großen seiner Zeit verhalf er der Erneuerung des christlichen Glaubenslebens in Böhmen und weit darüber hinaus zum Durchbruch und wurde damit ein Miterbauer der evangelischen Kirche, in der damals ein großer Teil seiner Programmforderungen verwirklicht wurde. Leider ist es inzwischen auch in vielen evangelischen Kirchen zu einem Glaubensabfall gekommen. Möge Gott auch heute noch einmal Umkehr schenken und Männer erwecken wie Martin Luther und Nikolaus Hermann in der Reformationszeit.